Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als OEN-Leser wissen Sie es, der Dienstag gehört unseren Wirtschaftskolumnisten. Unter der Rubrik Wirtschaft verstehen wechseln sich jede Woche unsere Experten ab. Und ich freue mich, dass Sie heute hier bei mir im Fernsehstudio Platz genommen haben und begrüße Universitätsprofessor Friedrich Schneider. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herzlich willkommen, Professor Theodoro Kocker.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie da sind. Und der Dritte im Bunde ist mein Kollege Hermann Neumüller, Wirtschaftsredakteur bei uns in den Oberösterreichischen Nachrichten.
Grüß Gott.
So, wir starten mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme. Wir haben uns heute als Thema vorgenommen, ein bisschen die Entwicklungen und die Phase, in der sich die Weltwirtschaft befindet, einzuordnen. Und wir werden mit einer allgemeinen Bestandsaufnahme einmal starten. Denn das, was sich hier im Augenblick uns präsentiert, ist doch eine sehr paradoxe Situation. Wir haben auf der einen Seite die Industrie, wir schreiben laufend darüber, viele Betriebe haben Vollauslastung, gleichzeitig schicken sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, weil ihnen die Teile ausgehen und weil sie diese vollen Auftragsbücher nicht abarbeiten können. Dazu kommt eine Kostenexplosion. Hermann, du hast erst kürzlich wieder darüber geschrieben, am Energiesektor. Wir schreiben laufend darüber, dass die Transportkosten durch die Decke gehen und auch die Rohstoffpreise sind dramatisch gestiegen. Komplettiert wird dieses ganze Umfeld mit einem immer schärfer werdenden Mitarbeitermangel und das Damoklesschwert, das irgendwie so über uns allen noch schwebt, das heißt Pandemie. Also eine wirklich sehr ungewöhnliche Ansammlung an verschiedenen Faktoren. Professor Schneider, wenn Sie so zurückblicken auf die vergangenen Jahrzehnte, es hat immer wieder Wirtschaftskrisen gegeben, es hat einen Ölpreisschock gegeben, es hat eine Finanzkrise gegeben. Können Sie sich erinnern an eine Phase, wo es so eine Ansammlung an Themen gegeben hat?
Nein, kann ich nicht. Nein, wir haben alles das gehabt, aber fast hintereinander oder sequenziell manchmal zwei Dinge. Und insofern ist es eine sehr, sehr spezielle Situation, die wir haben. Wobei ich die Gefahr der Pandemie am geringsten einschätzen würde, sind nun doch schon fast 2/3 der Österreicherinnen und Österreicher geimpft, dass das nochmal so ausbricht, dass wirklich es zu starken Behinderungen kommt. Da würde ich sagen, das wäre für mich die geringste Sorge. Meine größte Sorge sind zurzeit die unterbrochenen Lieferketten und der gesamte Energiesektor, weil wir hier auf der einen Seite durch einige die Energieversorgung umstellen wollen, wir es aber sehr halbherzig machen. Und auf der anderen Seite eben wir den Konsumenten und uns allen nicht in den eigenen Sack lügen sollten. Wir können nicht eine grüne Wirtschaft haben zum Nulltarif. Das geht einfach nicht. Ja? Und da wird man noch mit stärker steigenden Energiepreisen fertig werden müssen. Jetzt sind sie ja aufgrund anderer Ursachen zum größten Teil, haben sie ihre Ursache in Schwierigkeiten der Belieferung, politische Fragen. Also die Umstellung kann nur gelingen. Ich bin sehr gespannt, wie die Deutschen das jetzt machen, wenn wir wohl bald eine neue Regierung haben und was dann von den vielen Versprechungen, wenn die Grünen in den Ministerämtern sitzen, dann kommt. Aber bei uns haben wir, wenn wir auf Österreich das runterbrechen, die große Schwierigkeit, wir brauchen viel mehr Pumpspeicherkraftwerke, damit wir Stromausfälle machen können. Und wir müssen einen überschaubaren Zeitplan haben, ob in der Umstellung. Das Photovoltaikziel, nur eine Sache, ist ja nicht erreichbar. Selbst wenn wir alle Dächer zupflastern, was auch nicht überall geht, und alle Grauflächen, das ist so zwischen den Autobahnen etc., müssen wir noch ins Grünland gehen und da wird es erhebliche Widerstände geben. Also seriöse Planung in bedächtigen kleineren Schritten wäre hier wichtig. Und noch ein kurzes Problem zu den Lieferketten. Das ist etwas, wenn man mit Logistikern spricht, eben. Und das ist für mich eine verblüffende Parallele zur Finanzkrise 2008. In den vielen Logistikmodellen, die sehr komplex sind, ist die Frage dieser massiven Störungen, und man sieht ja nur ein Schiff quer im Suezkanal, führt zu einer ganz massiven Störung. weil alles auf Just in Time oder vieles getrimmt ist, nicht vorgesehen. Und jetzt haben wir die paradoxe Situation, wir haben in großen Teilen der Welt, insbesondere China, aber auch im Teil Europa, viel zu viel Container, woanders fehlen sie händeringend. Wir sind nicht in der Lage, die Container schnell umzuladen, weder in Amerika noch in Europa in diesem Fall. Und jetzt hat man das Problem, wie kommt da wieder Ordnung hinein? Und das wird sicherlich noch ein Jahr dauern mit erheblichen Folgen. Das ist schon angesprochen worden, Automobilindustrie, zeigt sich am stärksten. Aber ich bin ja Neo-Radfahrer, auch da zeigt es sich, ja. Auch in vielen Rädern sind schon Elektronikteile drin und ein Rahmen vom Fahrrad wird überhaupt nur noch in Asien produziert. Ja, wenn die Lieferkette unterbrochen ist, wenn ich keine Container kriege, kriege ich auch nicht diese Rahmen. Also das wird eine sehr schwierige Situation plus steigende Inflationsraten, auch eine sehr große Sorge von mir. Ich glaube nicht, dass das temporär ist. Ich habe neulich auch in einer anderen Diskussion in der ÖNB der offiziellen EZB-Meinung von Elisabeth Schnabel heftig widersprochen, dass das nächstes Jahr alles wieder zurückgehen wird. Damit möchte ich es mal belassen und ich glaube, dass das abschließende Satz doch ziemlich dämpfend auf die Wachstumsraten sich auswirken wird. Die Deutschen haben es schon kräftig nach unten korrigiert, auch wir werden es nochmal nach unten korrigieren. Und das heißt natürlich, dass wir nicht in dem Ausmaß Schulden abbauen können und damit eine weitere Schwierigkeit hinzukommt. Also Prognosen sind jetzt wirklich sehr, sehr schwierig und es wirkt so ein bisschen wie ein Blick in den Zauberkasten. Ich kriege so ziemlich alles raus und ich glaube, wir werden ein bescheidenes Wachstum haben, aber niemals die Zahlen, die wir noch vor einem halben Jahr dachten.
Mhm. Danke für dieses erste Aufspannen oder diesen Einstieg. Professor Kocker, aus Ihrer Sicht, wo liegen die größten Herausforderungen von denen, die wir angesprochen haben? Ist es die Energie? Ist es doch noch die Pandemie? Ist es die Demografie? Wo sozusagen orten Sie die größten Probleme, jetzt einmal kurzfristig gesehen?
Also wenn ich darf, würde ich gerne die aktuelle Phase noch einmal im Kontext betrachten und vielleicht zu einer etwas anderen Bewertung kommen als Kollege Schneider, aber das ist ja auch okay, dass wir nicht in allem genau gleicher Meinung sind. Wobei in der Tendenz natürlich die angesprochenen Themen als Risikofaktoren ich auch teile, ich werte sie einfach ein bisschen anders. Zurück zur aktuellen Situation. Erinnern wir uns genau vor einem Jahr, als wir ins Jahr 2021 hineinschauten, hatten wir Angst vor hoher Inflationsraten und Insolvenzwellen. Das war eigentlich die Perspektive. Nun, ein Jahr später, finde ich grundsätzlich, dass es anzuerkennen ist und es positiv zu werten ist, dass wir sehr schnell in ganz eine andere Phase gekommen sind, nämlich in eine Überhitzung der Wirtschaft. Völlig unerwartet auch, muss man sagen, denn niemand konnte noch im letzten Jahr erwarten, dass das Erholungstempo, sagen wir mit dieser Lichtgeschwindigkeit vonstatten gehen würde. Und all das, was wir jetzt zurzeit sehen oder vieles davon, ist meiner Meinung nach auch aus dieser Optik zu betrachten, als Zeichen einer Überhitzung der Wirtschaft. Das ist natürlich auch nicht nur gut, also das ist natürlich jetzt, hat auch eine bremsende Wirkung, aber ich will damit nur sagen, lieber sprechen wir doch über das, als wir würden jetzt über Insolvenzwellen und hohe Arbeitslosigkeit sprechen. Und gewissermaßen bremst sich jetzt der Aufschwung auch selber ab, nämlich diese Überhitzungserscheinungen, Probleme in der Lieferketten sind ja zumindest in Teilen auch dadurch bedingt, dass es eben Nadelöhre gibt, dass jetzt eine extreme Wachstumsdynamik in, also synchron global sozusagen durch dieses Nadelöhr, bildlich gesprochen, des Suezkanal sozusagen, weil das angesprochen wurde, durchgehen muss und das führt jetzt zu Problemen. Aber dieser selbst sich regelnde Mechanismus, der jetzt auch gewissermaßen eintritt, hat ja auch etwas Positives, wenn man so will. Das will ich jetzt nicht überbewerten. Aber lieber auf diese Art und Weise eine Abbremsung als Alternativen, weil es gäbe ja auch alternative Szenarien, was passieren könnte, nämlich dass die Notenbanken massiv eingreifen müssen, schon jetzt mit hoher Erhöhung der Zinsen. Das wäre ja wahrscheinlich noch dramatischer. Oder eben, dass wir vielleicht andere Probleme hätten. Also insofern, ja, es gibt zurzeit Überhitzungserscheinungen und die müssen sicherlich gelöst werden, aber ich würde es nicht nur jetzt so in einem negativen Lichte sehen. Ich glaube dennoch, dass beispielsweise die Thematik der Inflation einen temporären Charakter hat, wenn auch der Begriff des Temporären sich in den letzten Monaten ein bisschen ausdehnt, denn die ersten Erwartungen, also sagen wir mal im Frühling, ging man davon aus, dass in diesem Quartal, also im vierten Quartal des Jahres, der Peak der Inflation, also der Höhepunkt erreicht sein wird. Jetzt scheint es definitiv nicht danach auszusehen, sondern es wird etwas länger dauern. Aber ich denke, selbst wenn es, sagen wir mal, noch ein Jahr jetzt dauern würde, also noch 12 Monate, dann ist es eine Situation, die man handeln kann, also die Notenbanken auch meistern können und auch die Wirtschaft kann damit umgehen. Die große Frage ist natürlich aus einer ökonomischen Sicht, ob es diese Preis-Lohn-Spirale oder andere Formen von Ansteckungseffekten dann gibt. Solange die nicht groß sichtbar werden, müsste das Inflationsthema sich, sagen wir, auf 12 Monate deutlich abschwächen. Die große Frage ist natürlich, wie reagieren wir alle auf diese Inflationssituation? Wie reagieren wir in Lohnverhandlungen oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, beispielsweise in den kommenden Lohnverhandlungen? Dort würde man dann diese Lohnpreisspirale vielleicht erkennen, vielleicht auch nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass diese ansteckenden Effekte sich jetzt schon zeigen werden. Aber eine gewisse Unsicherheit in dem Szenario, das ich skizziere, würde ich absolut zugestehen, ja.
Vielleicht kommen wir auf diesen Punkt der Überhitzung noch ganz kurz zu sprechen und die Ursachen. Eine Ursache wird ja daran festgemacht, dass man sagt, das waren diese Staatshilfen, die sehr großzügig in den unterschiedlichsten Staaten in die Firmen gepumpt wurden, die sozusagen dieses Feuer so richtig angeheizt haben. Ist das eine der Hauptursachen oder wo ist dieser rasche Aufschwung hergekommen?
Also es sind eigentlich zwei Elemente meiner Meinung nach. Das erste Element ist sicherlich das, was Sie jetzt genannt haben. Und das ist genauso historisch einmalig wie die Krise per se. Oder wenn wir Vergleiche zu anderen Krisen historischen Kontext machen, würden wir auch feststellen, in diesem Ausmaß, dass man global dermaßen interveniert hat, ist historisch einmalig. Und jetzt das Paradoxe ist, dass man gleichzeitig die, sagen wir, selbstheilenden Kräfte der Wirtschaft unterschätzt hat, nämlich die Dynamik, die die Wirtschaft selber an den Tag legt. Wahrscheinlich hätten auch weniger Hilfen diese Wachstumsraten oder ähnliche Wachstumsraten erzeugt. Nur konnte man das natürlich vorher nicht wissen und erahnen. Und jetzt kommt beides zusammen. Also eine Wirtschaft, die, sagen wir mal, in großen Teilen aus diesem Lockdown doch relativ gefestigt herausgekommen ist, auch zur Überraschung vielen, und gleichzeitig diese mächtigen Impulse. Und die Kombination davon hat sicherlich jetzt diese Überhitzung erzeugt.
Ich treffe auch immer wieder Manager und Unternehmer, Professor Schneider, die an der Nachhaltigkeit sozusagen dieser hohen Bedarfe selbst zweifeln. Die sagen, mein Orderbuch ist voll, aber eigentlich bin ich mir nicht sicher, wie nachhaltig diese Nachfragesituation ist. Wie würden Sie denn das einschätzen?
Naja, wir haben ja durch den Lockdown erstens mal viel mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was kann ich renovieren, was brauche ich und was will ich. Und das ist ein Effekt, den Theo schon sehr schön beschrieben hat. Nachdem die Leute wieder mehr Bewegungsfreiheit hatten, im wahrsten Sinn des Wortes, haben sie auch mehr konsumiert. Und in einem Ausmaß alle mehr konsumiert, sodass die Wirtschaft sehr stark angesprungen ist. Da bin ich absolut der gleichen Meinung. Und jetzt, wenn die Wellen vorbei sind, aber jetzt wird die Überhitzung, ich würde es mal so sagen, gestreckt. Weil wenn ich jetzt ein Auto kaufe, meins beim Service gehabt, gefragt, ja, was kostet ein neues E-Mo, kann ich was wann kriege ich es? Frühestens nächsten Sommer. Ja? Also jetzt wird das also noch gestreckt und das ist die eine Frage. Und natürlich wird auch die Nachfrage von den Konsumenten in dem Sinn wieder zurückgehen. Ja? Aber die schwierige Frage, und hier begebe ich mich aufs Glatteis, weil ich sage, ich glaube, dass die Inflationsraten 2-3 Jahre anwenden, weil wir im moderaten Sinn, man sieht es jetzt schon, auch eine Lohnpreisspirale haben werden. Die Gewerkschaften müssen darauf reagieren. Viele Unternehmen schreiben hohe Gewinne. Das ist so ein bisschen das alte Feindbild. Ja. Also, naja, die verdienen prächtiges, sollen wir auch mal ordentliche Lohnerhöhungen haben. Also diese Gefahr besteht. Und man muss eins sehen, wir haben bislang eine Art Kartell der Zentralbanken gehabt. Die haben alle gesagt, so, wir halten die Zinsen tief, wir tätigen Anleihekäufe, ob das die amerikanische war, ob es die EZB war, ob es andere waren. Und insofern sind die im Gleichklang marschiert. Wenn der Gleichklang aber nicht mehr geht, und ich bin überzeugt, dass die USA die Ersten sein werden, die ausscheren bald, dann verschieben sich auch damit und positive Zinsen eine Zentralbank einführt, stärkt das ihre Währung, weil sie stärker nachgefragt wird, und dann kann ein anderer Mechanismus in Gang kommen. Also und dann muss man sehen, und ich würde eben auch meinen, dass die Versuchung sehr groß ist, dass man über Inflationsraten auch ein bisschen leichter sich mit Schulden tut, aber das ist ein anderes Thema. Also die Überhitzung wird dann eine Weile anhalten, und das ist ein sehr gutes Argument, dass häufig auch ich die Selbstheilungskräfte des Marktes unterschätzt habe. Das sieht man, dass wenn man die Leute lässt, sind sie nicht so unvernünftig und machen viel, und das hat jetzt dazu beigetragen. Da bin ich auch bei Ihnen. Ex post sind wir immer klüger. Ja? Aber was sollen wir jetzt machen? Also wir müssen jetzt eine Prognose abgeben, wird die Inflation 2022, 2023, 2024. Mhm. Ja? Wollen wir jetzt eine Einschätzung machen? Ja? So wie ich auch gedacht habe, gebe ich offen zu, dass die viele Stützungsmaßnahmen von Seiten der Regierung gut waren und nicht zu tief waren. Ja? Also insofern, aber wie wir jetzt gesehen haben, vielleicht waren wir da doch etwas zu großzügig. Wahrscheinlich waren das, ja. Mhm. Aber das ist das Ähnliche mit der Inflation. Soll man jetzt was tun gegen die Inflation nicht? Also ja, die Überhitzung wird noch eine Weile andauern, aber ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem wird.
Wenn ich anfügen darf, interessant wäre jetzt, von was für Inflationsraten sprechen wir. Also auch ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir eher einen Inflationsdruck auch länger haben werden. Aber ich würde das eher um die 2-2,5% sehen. Also in dem Bereich, in dem auch die Notenbanken ja, die haben ihre Notenbankpolitik geändert und ja gesagt, das würden sie zulassen. Und ich glaube, in diesen Bereich werden wir hineingehen. Ich weiß nicht, ob die Erwartung von dir ist, dass das darüber hinausgeht. Ich denke nicht. Und ich glaube, wir werden beides haben. Wir werden die Inflationsraten im Bereich 2-2,5% wahrscheinlich haben. Gleichzeitig aber Notenbanken, die ihre Leitzinssätze sehr tief halten. Was natürlich zu anderen Problemen führt, nämlich dem realen Zinssatz und der Vermögensvernichtung der Sparer. Und das wird ein ganz großes Thema sein, das sich jetzt noch akzentuiert in den kommenden Jahren, meiner Meinung nach.
Also ich glaube, Sie werden sicher höher in den USA sein. Die liegen jetzt schon zwischen 4-5%. Und Europa ist schwer zu prognostizieren. Ja? Deutschland ist ja hat etwas höhere Raten wie wir. Ich würde eher sagen, dass wir nächstes Jahr Inflationsraten auch in Europa um 3% haben werden. Aber gut, aber in den USA ist die Dynamik größer und ist die Überhitzung stärker. Ja. Und jetzt ist die Frage, es geht handfest in die amerikanische Politik hinein, bekommt Joe Biden seine Konjunkturpakete durch? Ja? Wenn man so hauchdünne Mehrheiten hat wie er, eine Stimme, muss nur ein Senator sagen, mache ich nicht. Genau das haben wir zurzeit.
Was zurzeit ja der Fall ist, ja, genau.
Einer sagt, nein, wenn ich nicht noch was, ich glaube für die Kindergärten, aber da mag ich mich nicht. Bestimmte Transfers nicht kriege, stimme ich nicht zu. Legt alles auf Eis. Ja? Wenn man sich mit dem dann noch einigt und wenn die Pakete kommen, und dann muss man sagen, dann haben wir sehr bald Midterm Elections, wo natürlich auch man eine Überhitzung und höhere Inflationsraten wahrscheinlich in diesem Ausmaß nicht so haben will. Also kann es sein, dass das Fett reagiert und leicht positive Zinssätze
mit wieder macht. Mit ersten Zinsschritten beginnt.
Schritten beginnt. Ja. Und dann ist die Frage, wie reagiert der Euro, wie reagiert China oder wie reagiert die EZB, Entschuldigung, muss ich sagen, und wie reagiert China? Und ja, das.
Aber die EZB wird wahrscheinlich eben nicht reagieren.
Nein, die wird nicht. Das ist ein eigenes Thema.
Und den schwachen Euro ist ja zurzeit im Interesse einiger, sage ich mal, in der Eurozone, oder?
Ja.
Das wäre wahrscheinlich dann so. Also darum ist ja meine Frage, ist dieses Szenario denn so schrecklich, wie es im ersten Moment scheint? Also ich würde das Szenario mal auf die Waagschale legen, ob das, was wir jetzt skizzieren, schlussendlich gar nicht so problematisch ist, ja, dass die USA mit einer etwas höheren Inflationsrate leicht erhöhter Zinssätzen und die EZB relativ passiv und zuschauend agiert, aber ist ja jetzt noch nicht schlimm oder es ist wegen dem noch keine Problematik. Also ich denke, das wäre gut, auch das handelbar. Ja.
Es wird für die EZB nur zur Problematik, wenn sie reagieren muss. Sie war jetzt sehr leger im Überschreiten einiger Grenzen mit den Aufkaufen von Schuldverschreibungen, das ist ja alles, manche Gerichte sehen das alles. Also das ist eine Gratwanderung gewesen. Ich glaube nicht, dass die EZB es sich leisten kann, wenn wir wirklich Inflationsraten in Europa kriegen, die deutlich über 2 liegen, also 3 oder 3,1, dann muss sie reagieren. So, und dann haben wir das Dilemma, hast du völlig richtig beschrieben, die südeuropäischen Länder, aber auch Frankreich, ist viel kritischer mit Frankreich, müssen Wahlen machen, der schüttet das Geld hier raus wie sonst was. Also sie muss dann reagieren und dann wird es zu sehr harten Diskussionen innerhalb der EZB kommen. Und ein Zeichen ist schon, dass sie wahrscheinlich eher nichts tun wird, dass Jens Weidmann ja heute gesagt hat, er tritt zurück. Ja? Er will wahrscheinlich auch nicht unter einer neuen Bundesregierung dann Befehle ausführen müssen. wobei er es bei der Merkel sang- und klanglos gemacht hat. Also das war ein bisschen für mich verblüffend, aber gut. Aber er ist zurückgetreten und jetzt hat die Regierung natürlich die Chance, einen hineinzusetzen. Und wenn sie jetzt einen eher deutschen Bundesbankchef hineinsetzen, der eher auf der Linie der EZB ist, dann verschieben sich die Gewichte gewaltig.
Ja. Hermann, ich würde dich gerne an dieser Stelle in die Diskussion dazu holen. Du hast gerade heute für die Donnerstagsausgabe eine Analyse geschrieben zum Rücktritt von Jens Weidmann. Was wird denn sozusagen das in der EZB-Politik verändern, dass hier ein neuer, gewichtiger Spieler in dieses Spiel kommt?
Ich habe genau das geschrieben, was du gerade gesagt hast, dass da kommt vielleicht ein, ich sage jetzt einmal, ein Weicher nach. Also nicht so ein überzeugter Vertreter der Geldwertstabilität, wie es Jens Weidmann war, also der klassische Bundesbanker, sage ich jetzt einmal, der einfach die Geldwertstabilität des Euro über alles stellt. Ich glaube, der hat schwer gelitten, der Jens Weidmann, in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt zieht er die Notbremse. Aber was ich noch punkto Inflation anfügen möchte, ich glaube, das Energiethema ist noch nicht durch. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Energiepreise dann durchschlagen auf die Konjunktur bzw. auch auf die Inflationsrate, aber das ist was die Leute unmittelbar merken an der Tankstelle, beim Heizen. Und wenn ich mir das anschaue, was jetzt kurzfristig einmal über den Winter kommt, Nord Stream 2 werden wir nicht haben. Also ich habe das Gefühl, da werden wir ein bisschen erpresst von Russland, von Gazprom, dass das schneller geht, diese Leitung. Das werden wir nicht haben im Winter. Dann werden wir ein Energiethema haben. Und wenn ich mir das anschaue, die Deutschen werden zu Jahreswechsel 3 Atomkraftwerke abschalten. Sie werden die restlichen 3 im Laufe des Jahres 2022 abschalten. Dann haben wir in dem Koalitionspapier, das jetzt kursiert, also für die neue Regierung, Kohleausstieg 2030 und nicht 2038. Also die Atomkraftwerke, die die Deutschen haben, plus die Kohlekraftwerke, sind etwa das, was Österreich jährlich erzeugt, also von der Leistung her. Das ist dann weg. Und wenn man sich die Ausbaupläne der Deutschen anschaut, punkto Photovoltaik und Windenergie, die stehen auch. Also bei Wind tut sich gar nichts. Und Photovoltaik weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist sicher nicht das Thema, das genug ist. Das heißt, die werden einen Haufen Gaskraftwerke brauchen. um dieses Loch zu füllen. Gaskraftwerke mit einer grünen Regierungsbeteiligung sind, glaube ich, schwer durchsetzbar. Ich weiß nicht, wie das dann weitergeht. Und dann gibt es den Herrn Macron, der sagt, Atomkraft, juhu, ist die Lösung und will neue Atomkraftwerke bauen und auch verkaufen. Also dieses Energiethema ist einerseits ein Problem für die Wirtschaft, haben wir genug. Dann gibt es immer wieder das Thema Blackout, das da im Hintergrund herumschwebt, beziehungsweise politisch ist das natürlich eine extreme Bombe. Also wenn die Franzosen dann beginnen, Atomkraftwerke nicht nur selber zu bauen, da gibt es ja sie wollen kleine Atomkraftwerke bauen und die auch verkaufen. Ich glaube, in Osteuropa werden die sehr gefragt, französische Atomkraftwerke. Ja. Und da kriegen wir dann in der EU politisch in erster Linie ein Riesenthema. Und also, da ist eine komische Gemengelage, die mir nicht so gut gefällt.
Also ich zur Energiesituation wollte ich vorher noch nicht so viel reden, weil das ist ja auch anders gefragt. Aber Deutschland wird ein Energieknappheitsproblem kriegen. Aus drei Faktoren. Zum einen, die Deutschen sind nicht in der Lage, die 110 kV-Leitungen von der Ost- und Nordsee bis nach Bayern, Baden-Württemberg runterzubauen. In jedem Dorf gibt es Widerstände. Ja? Und die stehen und die bräuchten sie ganz dringend, denn oben haben sie Stromüberschüsse und im Süden würde dieser Strom dringend gebraucht. Das Zweite ist, dass man den Ausstieg aus der Kohle, das Abschalten der Atomkraftwerke werden sie nicht hinauszögern können. Der Ausstieg aus der Kohle ist jetzt ein politisches Thema. Ich glaube, dass man sich jetzt in Deutschland ähnlich durchschwindeln wird wie bei uns, dass man heimlich, halt, wenn es notwendig ist, französischen Atomstrom importiert. Sonst geht es nicht. Sonst fehlt wirklich...
Die Frage ist, ob die Franzosen genug davon haben.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass zumindest ein Teil diese Lücke füllen können. Und ich glaube auch, dass im Regierungsprogramm, das ja jetzt ausverhandelt wird, hier das nicht so kommt. Denn alle Berechnungen, und ich kenne ja sehr gut die Professorin Claudia Kempfert vom DEW, die es auch sagt, die ja für einen Umstieg eine energische Befürworterin ist, sagt, das geht nicht beides. Also man wird wohl dann einsehen, dass ich, oder wir haben rasch, und das habe ich ja vorher angedeutet, in der Politik ist das wirklich herrlich. Alle sagen, wir brauchen einen Lenkungseffekt bei der Energie, alle. Ja, jetzt kommt er schon ein bisschen, das, ja, genau. Und hören wir uns das Geschrei an. Ja. Wir bräuchten, wenn wir wirklich massiv auch im Verkehr einsparen wollen, wobei man zeigen kann, dass man untere Einkommensschichten kompensieren kann, müsste der Benzinpreis auf 2 Euro mindestens klettern. Ja, wenn du jedes Mal 50, 60 oder noch 70 Euro hinlegst für eine Tankfüllung, dann fängst du so langsam an umzudenken. Wenn wir wollen, dass wir die fossilen Energieträger reduzieren, müssen wir hier aussteigen. Ja? Und da bin ich sehr gespannt, was Deutschland macht. Bin ich wirklich sehr gespannt. Denn Deutschland ist hier in einer viel schwierigeren Situation. Und die Benzinpreise dort steigen auch schneller, Heizölpreise steigen schneller. Ja? Und wenn dann noch eine russische Erpressung kommt, dann Putin ist ein knallharter Kalkulierer. Je länger er wartet, desto mehr verdient er. Also ich meine, die Versuchung ist doch enorm. Ja? Liefere ich einen Monat später, dann sind die Lieferausfälle mehr wie kompensiert, weil die Preise so stark steigen.
Und dieser Preisanstieg, den wir jetzt gesehen haben in den vergangenen Wochen, Hermann, nehmen da die Märkte genau diese Themen, die ihr hier ansprecht, vorweg? Oder haben wir noch einmal eine Spezialsituation?
Ich habe mit einem gesprochen, der sehr stark von Strom und Gas abhängig ist. Der hat gesagt, er hat zu wenig Einsicht. Andere sagen, es ist sehr viel Spekulation im Markt momentan. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich der Gaspreis. Das sagen die meisten, der Gaspreis steigt extrem. Und damit, weil Gas eben auch wichtig ist, gerade im Winter zur Stromerzeugung, steigt auch der Strompreis mit. Und es ist zwar kein Zusammenhang da, aber wenn das Gas teuer ist, wird auch das Öl teuer. Die nutzen die Gunst der Stunde und legen halt auch ein bisschen was drauf. Also Es ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Die Nachfrage ist natürlich enorm. Mhm. Haben wir eh schon besprochen, Konjunktur. Man bei 4 oder 5% Wachstum, das wir erwarten, zumindest für nächstes Jahr, ist natürlich auch der Energiebedarf enorm. Mhm. Und was dann noch dazu kommt, also Transport, die Lastwagen, jeder, der über die Autobahn fährt, sieht, was los ist auf den Autobahnen. Also da ist eine starke Nachfrage nach Treibstoffen, plus sehr viele Leute fahren jetzt mit dem Auto, die früher mit dem Zug gefahren sind, weil sie nicht Maske tragen wollen oder was auch immer der Grund ist, warum sie nicht in die Züge einsteigen. Spricht auch wieder für einen steigenden Bedarf für Öl und also für Benzin dann letztendlich. Und wann sie das entspannt, ich sehe das nicht. Ich sehe das auch nicht.
Professor Kucker.
Ja, also ich denke, der Markt spiegelt sehr schön Angebot und Nachfrage zurzeit. Also für mich passt das sehr gut zusammen. Und selbst wenn ein spekulatives Element drin ist, dann ist ja auch eine Erwartungshaltung, die stimmen oder nicht stimmen kann, aber die zustande kommt, weil man die aktuelle Situation so einschätzt. Also aus meiner Sicht, ich versuche auch immer die Chance in dem zu sehen, was man gerade erlebt. Und für mich ist das ein bisschen das Ende der Ökoromantik so der letzten Jahre. So sehr Greta Thunberg einen Bewusstseinsprozess in die Wege geleitet hat, der wichtig und richtig war, zeigt jetzt die aktuelle Situation, dass rein diese, sagen wir, eher romantischen Überlegungen, dass wir den Planeten retten, indem wir vorgeben, wie andere zu leben haben, dass das nicht funktioniert, sondern dass diese auch damit verbundene Energiewandel natürlich sehr gut durchdacht werden muss, sehr gut geplant werden muss und vor allem die komplexen Zusammenhänge erkannt werden müssen. Und das alles wird Zeit und Geld kosten. Und das wird jetzt klar. Aber ich glaube, das hilft uns, das Thema sachlich heranzugehen und hoffentlich eine Lösung zu finden. Also jetzt wird es ja so sichtbar, so klar, ja, dass zwar das Ziel ein wichtiges und richtiges ist, aber dass der Weg dahin ein sehr schwieriger und komplexer sein wird. Und Energiemärkte, die reagieren jetzt sehr sensibel halt auf die aktuelle Situation und das werden sie auch in der kommenden Zeit auch tun. Und wir müssen ganz gut aufpassen, wie wir da in das System hineingreifen und welche von außen formulierten neuen Zielsetzungen oder Handlungsweisen fordern, weil eben der Markt, das System reagiert dann natürlich. Und das muss man mitkalkulieren. Und diese Lektion sollten wir jetzt schnell lernen, um bessere Pläne in der Umsetzung zu formulieren.
Ja, das meinte ich ja, darum bin ich sehr gespannt, wie das konkrete Regierungsprogramm
Absolut, ja.
in Deutschland aussieht. Ja, wir haben ja da drei Partner, die sehr verschiedene Ansichten haben und das wird schon mal ein guter Test. Wir in Österreich könnten einiges tun, dass wir die Pläne für die Pumpspeicherkraftwerke mal rasch umsetzen, dass wir den Leitungsschluss rasch umsetzen. Das auch eine wesentliche Maßnahme gegen einen Blackout wäre. Ja. Und wenn man den Untersuchungen vom Energieinstitut, die sie im Auftrag der EU machen, glauben kann, wären andere Modelle, wo Haushalte durchaus bereit wären, Abschaltungen bis zu einer Stunde oder auch bis zu 2 Stunden in Kauf zu nehmen, wenn der Preis sinkt, ja, das ist bei uns einfach nicht vorgesehen. In Amerika ist das gang und gäbe, wo ich in Pittsburgh gewohnt habe. Das war das Erste, wo ich gesehen habe, dass der gesagt, so, du zahlst so viel, wenn du immer Strom haben willst. Das war also richtig teuer. Und wenn es dich nicht stört, dann ging es doch kräftig runter. Also es müssen andere Modelle, andere Gewöhnungseffekte eben auch kommen. Und das Gejammer jetzt ist das Autofahren so teuer, wenn man die selbst moderaten Szenarien sieht, werden wir damit rechnen müssen. Und da ist viel Aufklärung notwendig, bin ich sehr dafür. Und es ist dringend notwendig, auch mal die anzuschauen, was ist technisch machbar. Und das ist Hermanns Punkt, den ich als sehr wichtig empfinde. Ja. Es ist einfach vieles technisch nicht machbar. Ja. Die riesigen Windparks in der Ost- und in der Nordsee, da waren keine Bürgerinitiative. Die Fische können das wohl noch nicht. Ja. Aber so wie du dann aufs Land gehst, ja, ist das sehr, und auch Ausbau öffentlicher Nahverkehr ist ein ähnliches Problem in Deutschland. Neue Schienentrassen, alles. Also das wird dass da ist noch viel Arbeit zu leisten und man muss mit Augenmaß vorgehen. Und das habe ich manchmal den Eindruck, ist nicht. Und ich glaube, dass Großteil der deutschen Grünen durchaus das sieht. Und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt kommt.
Mhm. Ja, es gibt ja, also wir haben das Thema oft diskutiert, diese 380 kV-Leitung von Salzburg nach Kaprun.
Ja.
Pumpspeicher, da wird gerade Limberg 3 gebaut,
ja.
Wieder 500 Megawatt zusätzliche Leistung. Ich weiß nicht, wie lange über diese Leitung gestritten wurde.
12 Jahre, 15 Jahre.
Schätze ich auch. Genauso wie die Burgenlandleitung, das war im Osten der Ringschluss für die 380 kV-Leitung, oder sind es 220, das weiß ich nicht, hat auch 20 Jahre gedauert. Und das ist eine große Forderung, da sind wir in Richtung, was du gesagt hast, in Richtung Software. Also wir müssen unser Denken verändern, dass solche Genehmigungsverfahren dürfen nicht mehr 20 Jahre dauern, wenn wir sagen, wir wollen 2030 zumindest bilanziell nur Ökostrom erzeugen. Ich war kürzlich mit einer Diskussion beim Herrn Strogl, also Generaldirektor der Verbundgesellschaft, der hat gesagt, wir müssen nicht nur die Erzeugungskapazitäten ausbauen, wir müssen parallel dazu die Leitungen ausbauen, also auf allen Netzebenen, auch zu den Haushalten, sprich E-Mobilität, wie schafft man das, dass man jeder dann am Abend sein Auto auflädt, wird auch ein Thema. Und das nächste ist Speicher. Du hast das schon angesprochen, die Pumpspeicher. Genehmigungsverfahren für ein Pumpspeicherkraftwerk ist wahrscheinlich auch kein einfaches. Weil die Vorarlberger haben gerade gesagt, sie wollen einen Pumpspeicher bauen, einen riesigen, das größte Kraftwerk Österreichs soll das werden. Irgendwo in der Silvolte, ich kenne mich da geografisch nicht so gut aus. 1000 Megawatt Leistung. Also das ist gewaltig, das sind 3 Donaukraftwerke. Voraussichtliche Inbetriebnahme 2038. Ich glaube, die haben schon einiges an Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen da mit einkalkuliert, weil sonst dauert das nicht so lang, weil die Bauindustrie in Österreich ist eine fixe, also wenn die eine Baugenehmigung haben, ist das Kraftwerk in kürzester Zeit in Betrieb.
Noch ein Satz, ich finde, wir müssen die Wandlung in den Köpfen von uns jetzt mal angehen. Wenn wir das nicht schaffen, ja, wenn es immer noch weiterhin möglich ist, dass 100 Leute, so berechtigt es vielleicht im Einzelfall sein müssen, alles blockieren können und das Übergeordnete nicht gesehen wird und dass es keine Möglichkeiten gibt, schaffen wir die Energiewende nicht. Und dann haben wir ein doppeltes Dilemma, dass die fossilen Energieträger teurer werden und die Ziele nicht erreicht werden. Also hier stehen wir vor einer großen Herausforderung. Ich vermisse wirklich viel, viel mehr, wie er es richtig sagt, Aufklärung. Die Leute sagen so, was bedeutet das, wenn wir so eine Leitung bauen oder nicht bauen? Ja? Was bedeutet das? Ja? Und es muss auch klarer gesagt werden, wir sind da ja auch bei der Corona-Pandemie sehr, sehr, sehr vorsichtig und zögerlich. Wer trägt die Kosten? Ja, wer trägt die Kosten? Ja, wenn es zu größeren Blackout kommt, also größer sind 2-3 Tage, alles andere unter einem Tag, wenn man nicht ganz unvernünftig ist, hält man in etwa aus. Aber es muss beginnen mit einer Bewusstseinsänderung, dass sich hier gesagt wird, ja, wir stellen uns der Problematik. Wir haben in Österreich die privilegierte Situation der Pumpspeicherkraftwerke, ja. Und dann, wenn wir das nicht, das ist für mich viel, viel wichtiger jetzt, dass man diese lokalen Verhinderungsmaßnahmen, die in der Summe schnell zu 20 Jahren sich auswirken, dass man das, und hier wäre ich durchaus dafür, nicht, dass man das abschafft, aber Gesetze ändern, sodass Einsprüche wirklich auch schneller abgearbeitet werden können, wenn sie nicht Geltung haben, dass dann auch gebaut wird. Punkt.
Ein Thema kristallisiert sich ja eindeutig heraus, nämlich dass man Wirtschaft nicht besprechen kann und diskutieren kann ohne das Thema Klimaschutz. Und das kommt ja auch ganz klar, wenn wir über das Thema Energie sprechen. Jetzt kommt auch in Österreich erstmals eine CO2-Bepreisung. Andere Staaten haben das schon. Andere sind weit davon entfernt. Werden sich durch diese sehr unterschiedlichen Zugehensweisen, jetzt sage ich der großen Wirtschaftsblöcke, zu diesen Themen, Professor Kocher, verschärfen sich da die Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Wirtschaftsregionen? Wie würden Sie das einschätzen?
Also ich glaube, bezüglich der Frage der Ungleichgewichte spielen natürlich verschiedenste Faktoren eine Rolle. Der Wandel, der ökologische Wandel kann auch hier sicherlich ein Faktor sein, der das noch verstärkt. Die große Frage schlussendlich, wie Sie es in Ihrer Formulierung auch angetönt haben, ist halt eigentlich weniger, was machen die Österreicher, sondern was macht China, was macht Indien, was macht Brasilien und die USA. Also die vier machen es ja eigentlich unter sich dann aus, ob sich wirklich groß was ändert. Damit will ich aber nicht sagen, Österreich soll nichts tun, überhaupt nicht. Nur realistisch betrachtet, das sind die großen Blöcke. Ja. Und um jetzt ein Land herauszunehmen, bei China fragt man sich dann schon, ist das überhaupt von hoher Relevanz für dieses Land? Es passiert schon einiges. Aber ob man da das gleiche Bewusstsein hat wie jetzt bei uns in einem europäischen Kontext, ich wage das jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Und vor allem, wenn es dann zu harten Entscheidungen kommen müsste, ja, wo wirklich dann Wirtschaftswachstumsfragen versus ökologische Fragen, soziale Fragen gestellt werden. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges geopolitisches Problem. Da sind die Großmächte angesprochen, miteinander eine Lösung zu finden. Da hat das Gesprächsklima der letzten Jahre nicht dazu beigetragen, dass man sich hier einigt. Jetzt haben teilweise Personen geändert, aber das Gesprächsklima ist meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich besser. Aber das wäre natürlich wichtig. Ja, das wäre, abgesehen von den Fakten, auch als Signal an die Weltgemeinschaft von ganz hoher Bedeutung. Wir würden uns auch hier wahrscheinlich einfacher tun oder anders verhalten, wenn wir spüren würden, dass die USA und China hier einigermaßen im gleichen Strang ziehen, was nicht der Fall ist.
Professor Schneider.
Ja, ich sehe das auch so, dass das, also beim Klima haben wir halt mit der Finanzwissenschaft das klassische Problem der Trittbrettfahrer, ja? Beziehungsweise das umgekehrte Argument, was ich viel öfters höre, was willst du alles mit deinen Vorschlägen? Wir, kleines Österreich, wir sind nicht einmal im Prozentbereich, es ist völlig egal, was wir tun. Ja, das muss man nicht so stehen lassen, soll man auch nicht so stehen lassen. Und man kann auf der anderen Seite durch kluge Innovationen auch wieder viel Geld verdienen. Also der Anreiz ist durchaus da. Die Frage ist eben, was tun die Großen? Ja. In den USA sehe ich hier so langsam schon ein Umdenken. Die Hurrikane und die Waldbrände in Kalifornien, es ist schon fast halb Kalifornien niedergebrannt. Ja. Da ändert sich jetzt was, weil das sieht jeder und das kriegt jeder jeden Abend vom Fernseher ins Wohnzimmer getragen. In China mit der Kommandopolitik und der Kommandopolitik auch, wie die chinesische Regierung es jetzt versucht hat, dass man einzelnen Provinzen strenge Vorgaben macht, die relativ brutal, weil sie die Planwirtschaft in dem Hinsicht gewöhnt sind, ja, wenn wir nicht produzieren können, produzieren wir nicht dann. Dann habt ihr aber andere Probleme. Wir können Lieferungen nicht erfüllen und so weiter und so weiter. Also auch in China nehmen die Schäden gewaltig zu, aber das Bewusstsein beim einzelnen Chinesen ist wesentlich weniger ausgeprägt und leichter steuerbar. Und insofern wird es sehr spannend sein, wie die nächsten Klimakonferenzen ausgehen, ob hier globaler Hinsicht was geschieht. Meiner Meinung nach marschieren wir und müssen uns damit abfinden, so wenig schön das ist, auf eine Erderwärmung von mindestens 1,5 oder 2 Grad zu. Und es wäre meiner Meinung nach genauso wichtig, dass man nun auch endlich mal Pläne macht, wenn wir wirklich eine Klimaerwärmung um dieses haben, was das bedeutet. Genau. Ja, das sind die einzigen, die relativ jetzt rigoros herangehen. Die Holländer, ja klar, denen schwimmt zwei Drittel des Landes weg, im wahrsten Sinn des Wortes. Also wir haben, die Weltgemeinschaft ist zurzeit nicht in der Lage, hier an einem Strang zu ziehen. Wir haben so bizarre Situationen wie in Brasilien, wo wir die Sache noch beschleunigt haben durch Rodung und Brandrodung etc. Also es ist fatal, aber es ist meiner Meinung nach gehört zur Sorgfaltspflicht, dass wir es uns überlegen, wie können wir leben in 50, in 100 Jahren, also trifft dann unsere Enkel, Ururenkel, was kommt dann auf uns zu? Ja? Was bedeutet das auch, und das wäre genauso, wie bedeutet das für Österreich? Wo haben wir dann akuten Wasserknappheit? Welche Gebiete sind stark überschwemmungsbedürftig? Also hier muss mehr umgedacht werden und einigermaßen in Dosen und aber stetig aufgeklärt werden. Das Klimaziel ist, das ist jetzt, ich bin sonst eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube nicht, dass wir das alte Klimaziel noch erreichen, weil es ist die Bereitschaft nicht vorhanden. Wunder könnten hier wirklich wirken, wenn es wirklich wesentlich stärker steigende Preise gibt. Dann könnte was passieren.
Und einen Aspekt möchte ich noch in die Diskussion einbringen. Der ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, das wird der stärkste Treiber sein. Und ich möchte eine Lanze brechen für die Wissenschaft und für die Innovation, weil ich bin überzeugt, das wird der stärkste Treiber sein. Zumindest setze ich darauf, dass das uns weiterbringen wird. Und wenn ich zurzeit beobachte, wie viel Investition, also wohin das Investitionskapital hinfließt, wo Startups entstehen, wo zurzeit Firmen an Innovationen arbeiten, dann haben die natürlich das Thema erkannt. Wie Kollege Schneider das erwähnt hat, da kann ich auch Geld verdienen. Und das ist ja auch richtig so. Ja? Das soll auch der richtige Motivator dafür sein, hier zu investieren. Und da muss man schon feststellen, in den letzten 5 Jahren ist sehr viel passiert. Also zurzeit fließt sehr, sehr viel Kapital in diese Innovationen. Nicht zuletzt hier am Standort Oberösterreich, wo in vielen Nischen unsere Hidden Champions absolut Weltspitze sind und wahrscheinlich in wenigen Jahren, teilweise schon heute, Lösungen am Markt haben, die absolut innovativ, die absolut umweltfreundlicher als alte Lösungen sind. Und diesen Effekt, ich glaube, den kann man auch schwer prognostizieren, weil wir können nicht erahnen, wo die Technologie in 10 Jahren sein wird. Aber ich bin überzeugt, das wird ein ganz starker Unterstützer sein auf diesem Weg.
Ja, und darum müssen wir in dem Bereich eben viel mehr machen. Ja.
Absolut.
Auch von der Aufklärung her, ich sitze ja auf vielen Podien und da geschieht mir zu wenig. Und wir müssen die Innovationen, also wir vom Energieinstitut haben ein Drittel des Geldes für Innovationsforschung vorgesehen.
Ganz wichtig, ganz wichtig.
Das ist die einzige Chance für uns, wirklich damit A, gutes Geld zu verdienen, unseren Lebensstandard zu halten und den konkreten Beitrag zu leisten. Und ich glaube, so Länder, gerade China, wenn die sehen, wir haben hier eine gute Erfindung, die
genau
implementieren das sofort.
Ja, bin ich auch überzeugt.
Ich glaube, das war ein wichtiges Thema in Richtung die Folgen des Klimawandels abfedern. Mhm. Da gibt es ja viele, viele Bereiche, zum Beispiel auch bei, das haben wir wieder bei einem Thema, das politisch heikel ist, bei der Gentechnik. Es gibt ja diese Möglichkeit der Genschere, wo man eben Pflanzen züchtet, also Nutzpflanzen züchtet, die weniger Wasser verbrauchen. Mhm. Es wird ein Thema sein, das trifft uns, das trifft die Schweiz, das trifft Deutschland, das trifft die USA, Hochwasserschutz. Wie geht man damit um? Also die Katastrophe in Deutschland, also war schlimm genug. Wir haben jetzt gesehen, das kann auch bei uns passieren. Weil das war immer so Hochwasser, das haben wir in Bangladesch oder irgendwo in China, wo eben Flüsse überlaufen. Jetzt haben wir es gesehen, dass das auch in Nordrhein-Westfalen passieren kann mit Todesopfern. Das sind so Bereiche und vor allem, was man auch unterschätzt, und dann sind wir wieder beim Energieinstitut, ist Energieeffizienz. Das hat mit Aufklärung zu tun, das hat mit Innovation zu tun. Dass wir brauchen einfach viel zu viel Strom oder Energie. Als Durchschnittsmitteleuropäer braucht man einfach viel zu viel Energie. Und da ist, glaube ich, noch einiges drinnen, wo man effizienter werden kann. Also nicht nur beim Auto, sondern auch beim Heizen, bei den Fernsehgeräten, was auch immer. Also ich glaube, die Haushalte werden da hoffentlich umdenken einerseits, dass man ein bisschen sorgsamer umgeht mit der Energie, beziehungsweise eben, dass man eben unterstützt wird von Innovationen, wo einfach weniger gebraucht wird. Ich meine, ich denke, blödes Beispiel, die LED-Lampe. Das ist ja gewaltiger für den Einzelnen vielleicht ein paar Euro im Jahr, das man sich spart, wenn man die Beleuchtung umstellt. Aber wenn jeder Haushalt in der EU 5 Euro spart, auf die hochgerechnet, weiß ich nicht, 100 Millionen Haushalte, die es gibt in der EU, dann ist das eine gewaltige Summe, beziehungsweise eben auch einige Kraftwerke weniger, die wir brauchen. Also da ist, glaube ich, viel Potenzial drinnen und das müssen wir eigentlich heben. Und dann sind wir wieder beim Geld, beim Kapitalmarkt, wie leitet man die Finanzströme in diesen Bereich um, dass man eben vernünftige gesetzliche Regelungen hat, um solche Startups vernünftig zu fördern. Also Startups werden bei uns relativ großzügig gefördert. Wir haben immer das Problem, wenn es dann in Richtung Marktreife geht und wenn die Firmen größer werden oder wirklich dann ja, mit 100, 200, 300 Mitarbeitern dann in eine Dimension kommen, von einem Mittelständler, diese zu finanzieren, das wird noch eine große Herausforderung. Und Kapitalmarkt sind wir in Österreich auch noch unterentwickelt, gerade in diese Richtung. Und da muss auch was passieren. Das hat jetzt, man glaubt immer, das hat unmittelbar mit Klimawandel nichts zu tun, aber das sind alles Themen, die da hinten dran hängen, die man auch reformieren muss. Wenn nicht nur mit Solaranlagen aufs Dach schrauben, ist die Sache nicht erledigt. Da muss ganz was anderes passieren. Und das geht hinein bis in die Gesellschaft, bis in die Köpfe. Dort muss der Klimawandel stattfinden.
Ja, ich würde nur einen Satz sagen. Man sollte, es ist aber schon fast verboten, doch mal erlaubt sein, darüber nachzudenken, können wir Mobilität nur über unser eigenes Auto herstellen. Ja? Mein Auto steht, also ich bin ja so eine Statistik für über 90% der Zeit. Ich fahre zur Uni manchmal, ich fahre einkaufen, besuche meine Töchter in Wien und das ist es. Ja? Manchmal fahre ich am Bodensee, also einmal, zweimal im Jahr. Ja? So wie du in die Schweiz. Ja? So, jetzt könnte man doch mal wirklich sich überlegen, nicht nur der gigantische Materialverbrauch und das alles, so könnte man hier diese Frage ohne Komfortverlust ja, nicht auch anders bereitstellen. Ja? Das hätte viele Auswirkungen eben auch auf die Umwelt, auf die Einstellung der Leute. Also hier haben wir in den Sozialwissenschaften einen sehr, sehr großen Handlungsbereich. Also dass wir uns mal mit anderen Ideen mal versuchen anzufreunden, ja, und versuchen eben, dass die Autobahnen von den Verstopfungen und von den anderen Problemen, die es mit sich bringt, auswirkt. Und eben die Alternativen müssen stärker gefördert werden.
Aber teilweise passiert ja das schon, ja. Also deine Idee, die du da skizzierst, an der wird ja genau, und Abo-Modelle bei Autos. Also ich denke, da ist eben diese Innovation, die passiert.
Mir geht das zu langsam. Ich finde, da sollte auch ein bisschen Anreiz, öffentliche...
Kann man sicher unterstützen, ja. Schlussendlich soll es aber meiner Meinung nach freiwillig sein und das setzt sich halt dann durch oder nicht. Ja. Also wird man einfach sehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Aber das sind ja die Arten von Innovationen, die man so schwer abschätzen kann. Was für Ideen kommen da in den nächsten 5 Jahren und wie trifft das ein vorhandenes Bewusstsein der Konsumenten, dass sie dann sagen, ich habe es vielleicht 2021 wäre es für mich jetzt nichts gewesen, aber in 4-5 Jahren plötzlich sage ich, ja, Fritz Schneider hat damals das richtig eingeschätzt, das muss ich mir auch überlegen. Ja. Da können wir auch unser Bewusstsein ändern. Ich würde allerdings niemals in irgendeiner Form eine Pflicht formulieren, sondern da glaube ich, also man kann es unterstützen, ja, und fördern, aber am Schluss soll jeder Mensch frei entscheiden können, wie und wo und wie oft er Auto fahren will.
Während ich zuhöre, entsteht schon die ganze Zeit bei mir beim Thema Mobilität, Umwelt, bei mir entsteht schon die ganze Zeit das Bild der Weltmeere auch. Und das bringt mich zum Thema Transport. Wenn ich natürlich denke an den Zustand unserer Meere, was die Verschmutzung angeht, aber selbstverständlich auch, wenn ich die Millionen Containerschiffe, die in einem Jahr auf den Weltmeeren unterwegs sind, wenn ich an die denke, aus einem ökologischen Aspekt, aber jetzt kurzfristig gesehen auch aus diesem Aspekt, den wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, nämlich diese irren Verwerfungen, die plötzlich in den Lieferketten und im internationalen Transport stattgefunden haben. Ein System, das eigentlich über Jahre funktioniert hat, wie ein, wir sagen so schön, wie ein Glöckerl gelaufen ist, und plötzlich ist das System dermaßen aus den Fugen geraten. Ich würde das Thema ganz gerne ein bisschen diskutieren. Was ist da passiert, Fritz Schneider?
Also aus meiner Sicht sind die Lieferketten haben sehr lang sehr gut funktioniert. Wir hatten durch die Globalisierung zunehmenden Transportbedarf. Der wurde befriedigt mit Container, mit immer größeren Schiffen. Und weil alle ein starkes Interesse hatten, dass das gut funktioniert, also insbesondere der ganze pazifische Raum, hat das auch ganz gut funktioniert. Ja. Es ist aber in den, was ich vorher angedeutet habe, in den Logistikmodellen und so weiter, hat man die Frage größerer Störungen meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Und wir haben es jetzt in zweifacher Hinsicht, dass wir einen riesigen Mismatch haben, da wo die Container gebraucht werden, haben wir sie nicht, und andererseits stapeln sie sich in den Himmel. Ja? Und wir haben nicht die Schiffskapazitäten, denn es würde sich jetzt schon lohnen, weil in Frachtpreisen das Schiff mit leeren Containern mal dahin dringend gebraucht würden. Ja? Wenn wir da bei den Frachtraten Faktor 4, 5, manchmal sogar Faktor 10. Und dann steht alles. Ja? Jetzt, wir haben auch nicht so viele Produzenten für Container. Drehen wir uns hier ein bisschen im Kreis. Und jetzt versucht man halt Schritt für Schritt das wieder abzubauen, sieht, dass die Häfen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, dass man vielleicht auch hier andere Modelle, Logistikmodelle braucht, dass es schneller geht, das umzuladen. Man sieht aber auch, dass wenn es so alles auf Sicht gefahren wird, zum Teil die Infrastruktur nicht vorhanden ist, also die Zugkapazität, dass die dann funktioniert. Also was mir so, ich habe von keinem bislang, aber ich bin kein Spezialist, da will ich ausdrücklich sagen, haben wir jetzt so ein bisschen ein Rumgewurschtel, und man hofft, dass es mit der Zeit eben geht. Und es entspannt sich natürlich etwas durch die langen Lieferzeiten jetzt. Ja? Also wenn ich jetzt vom Fahrrad fehlt mir die Gabel, also brauche ich auch nichts anderes, denn die Gabel kommt erst im nächsten März. Ja? Also entspannt es sich auch etwas, und das ist die Chance dann wieder, dass sich doch aus den großen Verwerfungen entspannt. Aber man sollte vielleicht eben daraus doch wieder lernen und Rückschlüsse ziehen. Ist es nicht sinnvoll, zumindest in bestimmten Ausmaß Lager anzulegen? Ja, ich war bass erstaunt, dass wir keinen europäischen Fahrradproduzenten mehr haben. Also für die wichtigsten Rahmen. Macht wird nur in Asien gemacht. Ja? Ja, okay, die waren wahrscheinlich viel billiger, die waren wahrscheinlich auch effizienter, die waren sehr rasch in der Lieferung, weil das Liefern kein Problem war. Aber jetzt müsste man sich das schon überlegen, ob eine bestimmte Lagerhaltung, das weiß ich, die ist teuer, dann ändern sich die Produkte sehr schnell, dann hast du das falsche Auflager, und das sind ja alles so Probleme, die man ja, ob man das nicht wieder zumindest zum Teil dazu beitragen kann, dass es sich entspannt. Mhm. Ja.
Und es war ja auch für viele Menschen in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr fast eine Epiphanie festzustellen, wie groß die Abhängigkeit von Asien tatsächlich ist.
Ja, das schon. Aber auch ich versuche auch jetzt bei dem Thema die Chance oder das Gute zu sehen. Man kann das natürlich so sehen, ja. Aber erstens will ich festhalten, es ist ja nicht so, dass alles stillsteht. Also dieser Anteil der verzögerten oder nicht produzierten Produkte war noch nie so groß wie jetzt. Das stimmt, aber ist ja immer noch so. Das zeigen ja die Wachstumsraten, dass ja viel produziert, viel konsumiert, gekauft wird. Also ich würde jetzt das Problem auch nicht überbewerten. Ich will es damit nicht wegreden, aber ich will es einfach im Kontext betrachtet, müssen wir aufpassen, dass wir es nicht überbewerten. Das Zweite ist, es stimmt, die Firmen und die Logistikketten wurden natürlich auch überrascht, weil natürlich aber auch etwas geschehen ist, das einfach für alle Überraschung war. Ja. Also beginnend bei Corona und all den Folgeeffekten. Also das ist jetzt ein bisschen Huhn und Ei. Also hätte man das einplanen müssen, wohl schwierig. Jetzt haben alle gelernt, und zwar für mich das betriebswirtschaftlich Entscheidende ist, dass Logistikketten ein Risikomanagement-Thema sind. Also da stecken Risiken. Das hat man bisher nicht so gesehen. Das hat man aber schnell jetzt gelernt. Und mein wichtigster Punkt ist, man kann es auch anders natürlich betrachten. Ich war auch überrascht oder beeindruckt, wie adaptiv die Wirtschaft auf die Corona-Krise in ganz vielen Fällen ja auch reagiert hat. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass schon mit den Lockdowns und dann die Wiedereröffnung, das war halt nicht so im Fokus, aber vieles hat ja dann doch funktioniert. Das ist natürlich kein Thema, über das man dann spricht, dass was funktioniert. Aber ich war auch teilweise beeindruckt, wie flexibel unsere Unternehmen reagiert haben, wie das Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dieser schwierigen Phase dann eigentlich auch in ganz vielen Fällen eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und man hat neue Lösungen gesucht, man hat auch in den Logistikketten sich schnell neu orientiert, versucht vielleicht Teile woanders zu bekommen. Also das muss auch gleichzeitig meiner Meinung nach erwähnt werden. Es sind einfach sozusagen beide Seiten der Medaille sind sichtbar geworden. Ja? Und beides kann man einfach so stehen lassen, aber beides, glaube ich, muss erwähnt werden.
Aber dann strapaziere ich noch ganz kurz den Optimisten in Ihnen, weil es ja auch sich die Stimmen eine Zeit lang gemehrt haben, die sozusagen jetzt die Renaissance der europäischen Produktion plötzlich hier wieder gesehen haben, die Chance für Europa, wissend, dass wir in vielen Bereichen überhaupt die Kapazitäten in vielen Industrien überhaupt nicht mehr, seit Jahrzehnten nicht mehr da sind, um das hier kurzfristig produzieren zu können. Ist es Frage an den Optimisten, wird das jetzt die Chance sozusagen, dass gewisse Dinge zurück nach Europa kommen?
Also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Ja. Also während Corona und im Nachgang sind viele Ideen aufgekommen, die man grundsätzlich nachvollziehen kann, aber auch hier teilweise doch sehr romantisch, auch in der Überlegung. Schlussendlich setzt sich der durch, der ein Produkt auf dem höchsten Niveau, in höchster Qualität zu vernünftigen und tiefen Kosten anbieten kann. Und an dem wird auch jetzt Corona und die Phase danach nichts ändern. Und wenn die Chinesen halt in dem so viel besser sind, ja, dann ist es so. Aber dann wird sich Europa halt auf andere Güter oder Dienstleistungen oder Produkte fokussieren, wo sie eine höhere Wertschöpfung erreichen kann. Und das ist okay so. Ja. Wir müssen nicht immer alles selber produzieren. Wichtig ist natürlich nicht, dass wir komplett alles immer nur dann importieren müssen und dass wir im Bereich Hochtechnologie und Innovation gar nichts mehr hätten. Aber so ist es ja auch nicht. Ja. Also ich glaube, das gehört zur modernen, globalen Wirtschaft dazu, dass bei uns in Europa, wir haben eine höhere Kostenstrukturen, wir uns auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren und in Summe funktioniert das ja auch. Ja. Unser Wohlstand ist weiterhin höher als an anderen Orten auf der Welt und andere Länder, in anderen Ländern, die halt eher eine tiefe Kostenstruktur haben, die versuchen das als Vorteil einzubringen. Das ist aber auch okay, ja. Das gehört einfach dazu. Dann haben diese Länder auch ihre Vorteile aus dem internationalen Handel. Also ich bin da vorsichtig, wenn man politisch gewollt, gewisse Industrien dann glaubt, hier ansiedeln zu müssen, kann man das wollen, aber das wird sehr teuer. Also das wird ein sehr hoher Preis, den wir Steuerzahler dann zahlen müssen. Und dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das schlussendlich, also im Pharmabereich oder zum Beispiel, der völlig illusorisch, das zu verfolgen, weil da geht es um hochspezialisiertes Wissen, um Forschungsleistung. Da kann ich schon eine Fabrik in Europa hinstellen, aber wenn ich das Know-how nicht habe, dann bringt das überhaupt nichts. Und wir haben lieber das Know-how und die Produktion woanders. Meiner Meinung nach weiterhin, das wird am Schluss so weit, glaube ich, nicht ändern, wie wir jetzt vielleicht während Corona geglaubt haben.
Etwas reagiert ja Europa, also Chip-Produktion, ja, da geschieht ja auch jetzt in Deutschland etwas. Ja. Tesla baut ein Auto hier. Ja. Europa ist ja auch attraktiv, genau, als Markt. Ja. Ich war auch in der Lagerhaltung, wie ich so vor. Es ist über die Frage, ob man vielleicht jetzt in den letzten 10 Jahren in der anderen Richtung ein bisschen übertrieben hat. Also wir brauchen überhaupt keine Lager mehr, sondern das klappt alles mit Justin.
Ja.
Also da wäre ich zu einem vernünftigen Kompromiss, nicht für Fahrradgabel, na weiß Gott nicht, aber für andere Dinge. Und
sollten wir
das lieber öffnen, dass wir die guten Firmen zurück nach Europa holen, ja, mit einer entsprechenden Wertschöpfung. Und das ist in der Steiermark der Fall, das ist in Ostdeutschland der Fall.
Also völlig einverstanden im Grundsatz, aber ich glaube, über diese Themen müssen wir uns gar nicht so viele Sorgen machen, weil die Wirtschaft ist bestens in der Lage, sich das natürlich auch zu überlegen und erkennt das, wie du das formuliert hast, ja auch, und wird natürlich ihre Logistikketten jetzt auch anpassen, aber da müssen wir eigentlich von außen kaum etwas machen. Das andere wäre, wenn man gewisse Industrien jetzt politisch als strategisch besonders wichtig erachtet, aber da bin ich wirklich sehr zurückhaltend, und das beste Beispiel hast du genannt, ja, also Infineon, also ein Beispiel, ja, produziert einfach hochqualitative, hochinnovative Produkte und Chips, und deshalb sind sie so gut. Und wenn ein Standort dann wie Deutschland für Tesla ein attraktiver Standort für Batterien ist, hat das mehr damit zu tun, dass man auch davon ausgeht, da ist Know-how, da ist ein Markt, und so soll es funktionieren. Und da soll man einfach politisch nicht irgendwie Hindernisse aufstellen, aber das einfach so laufen lassen, wie die Wirtschaft nun mal funktioniert.
Ich will mich da als Optimist äußern. Ich will da anschließen, was der Herr Professor Kocker gesagt hat. Diese Bewunderung für die Wirtschaft. Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie quasi in Zeitraffer erlebt, wie adaptiv die Leute sie an einer so schlimme Situation anpassen können, wie die Wirtschaft reagiert hat und, und. Und was ich gern hätte, ist, dass man den Klimawandel auch so sieht wie die Corona-Pandemie, dass man eben sagt, liebe Freunde, wir machen das, lasst uns. Also von Unternehmerseite. Wir haben ja sehr viele, Sie haben es angesprochen, ich nenne jetzt einmal ein Beispiel, diese Pelletskesselerzeuger da, die wirklich Weltmarktführer sind. Wir haben Fronius, um den Firmennamen auch noch zu nennen, Wechselrichter, Photovoltaik, auch in der Wasserstofftechnologie, die Wasserstofftankstellen bauen können und, und. Wir haben die Firmen. Und was die Firmen immer sagen, vielleicht müssen sie anders kommunizieren, wie es so schön heißt heute, die sagen immer, bitte gebt uns Rahmenbedingungen, mittel- bis langfristige Rahmenbedingungen, auf die wir uns verlassen können. Das ist immer die Bitte an die Politik. Da passiert viel, oder würde viel passieren, wenn man den Firmen sagt, liebe Freunde, wir haben jetzt einen Masterplan bis 2040, dort wollen wir hin, ob es jetzt 2041 ist oder 2039, ist egal. So schaut die Förderlandschaft aus, was auch immer, oder Kapitalmarkt, und sozusagen die Mittel sind da. Ich habe gestern oder vor 2 Tagen wieder ein Industriekapitän, ein Erfahrener, der hat gesagt, die Finanzierung muss stehen. Da ist es um Wasserstofftechnologie gegangen. Das dauert Jahrzehnte. Hoffen wir, dass vielleicht nur ein Jahrzehnt ist, könnte auch 2 sein. Aber da muss ich am Anfang, wenn ich da reingehe mit voller Wucht als Unternehmen, muss ich wissen, dass die Finanzierung gesichert ist. Über 10, 15 Jahre. Das ist ein hartes Brot für Politiker, die in 4- oder 5-Jahres-Rhythmen denken. Aber da muss ich dann langfristig hergehen, die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Firma sagen kann, okay, das dauert jetzt 15 Jahre, aber wir können uns verlassen, dass auch die nächste Regierung nicht sagt, na, das gefällt uns jetzt nicht mehr so, jetzt machen wir wieder was anderes. Diese Leitschienen, die diese Firmen brauchen, die müssen wir jetzt aufstellen. Und ich glaube, da liegt noch vieles im Argen. Und die Firmen, ich weiß auch nicht, vielleicht, ich habe immer das Gefühl, das Verständnis zwischen Politikern und Firmenchefs ist schwer. Die Firmenchefs sagen, gebt uns stabile Rahmenbedingungen. Das verstehen ja die Politiker anscheinend nicht, was sie damit meinen. Und bevor das nicht funktioniert, werden wir diese Mammutaufgabe, und das ist, Der Manager hat übrigens gesagt, das ist kein Sonntagsspaziergang, war eine glatte Untertreibung, würde ich sagen. Aber im Prinzip, so auf die Art, wir brauchen da langfristige Rahmenbedingungen, auf die wir uns verlassen können. Und das ist, glaube ich, was auch fehlt. Und da müssen wir nachlegen.
Und Hermann, wenn du sagst Mammutaufgabe, gebe ich dir noch eine Mammutaufgabe, Demografie.
Ja, das ist für mich die größte Herausforderung. Da hat die OECD vorgestern eine Studie veröffentlicht. Da haben sie das Beispiel Österreich genannt. Wenn man ohne Pensionsreform, ohne Gesundheitsreform, hätte man im Jahr 2040, haben sie glaube ich gesagt, nein, 2060, ist ja Nur ein bisschen Zeit, hätte man eine Steuerquote von 60%. Außer wir verschulden uns oder wir machen irgendwas. Beim Gesundheitssystem, die Leute werden älter, brauchen mehr Gesundheitsdienstleistungen und vor allem das Pensionssystem. Und die OECD hat ja gesagt, das ist dann wieder der Gott sei bei uns bei der politischen Diskussion, wir müssen das faktische Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung anpassen. Was die Schweden zum Beispiel, glaube ich, die haben ja, das.
Bei Pensionen, da werde ich so langsam richtig radikal. Schweden hat uns gezeigt, wie man das machen muss. Dort schreit niemand, genau. Da schläft niemand wegen unter der Brücken. Ich meine, das ist, hier haben wir in diesen Bereichen, gerade bei den Pensionen und das Schielen auf die, ja, ich bin ja auch schon so einer, auf die älteren Wähler und Wählerinnen, es ist eine mittlere, in dem Sinn, Katastrophe. Ja, das müsste schon längst, müssten wir jetzt zügig kommen, dass wir wirklich einmal alle erst mit 65, also wenn es Gesundheit stimmt, in Pension schicken und nicht vorher oder nur mit wirklich massiven Abschlägen. Hier gibt es gute Modelle, hier gibt es wirklich, und auch die Schweiz geht hier einen Weg, auch die Schweiz hat ein paar Probleme mit den Pensionen, aber immer noch viel weniger wie wir, viel weniger. Ja. Also hier müssen in die Nachbarländer schauen, Schweden ist mit uns absolut vergleichbar, eine kleine offene Volkswirtschaft. Ja. Und da könnten wir viel lernen. Bei der Frage der Gesundheit ist es viel schwieriger, ja, weil in der Gesundheit die hohen Kosten im letzten halben Lebensjahr entstehen, ja, wenn du dann an die Maschinen gehängt wirst und so weiter. Ja. Da müsste halt auch ein anderes Modell, in dem ich gesundes Leben belohne, dass die Gesundheitskasse dann für mich, weil ich wenig auch in Rücklagen bilden kann, die dann später wieder zur Verfügung stellen, wenn halt eine neue Hüfte kommen muss und solche Dinge. Da haben wir viel größere Schwierigkeiten. Die Frage der Pensionen, da haben wir gute Lösungen. Es fehlt hier an Willen. Und ich glaube mehr am politischen Willen, denn zumindest mit denen ich spreche, 72 und älter, die wären durchaus bereit zu Änderungen. Und mir hat man ja, ich hatte ja das Privileg, dass ich bis 68 arbeiten durfte. Ja. Das ist ja ein Privileg. Aber dann war auch Schluss. Jetzt bin ich 72, ich hätte gern mit einer Drittel, mit einer halben Stelle noch mal weitergemacht und dann gesagt, okay, dann mit 75 lasse ich es auslaufen. Ja? Also hier sind wir noch echt rückständig und es benötigt auch hier sehr viel Aufklärung.
Löst das Stichwort Demografieproblem nur zum Teil? Höheres Pensionsantrittsalter?
Nein, mein zweites Argument, wo ich mich noch unbeliebter mache, wir sind ein hochattraktives Land. Wir müssen ein Einwanderungsland werden und wir müssen in der Lage sein, uns die Einwanderer auszusuchen. Ja? Es würden viele kommen. Hagenberg ist das beste Beispiel. Wir haben immer mindestens 10, 12 Nicht-EU-Doktoranden. Von diesen 10, 12 würden 8 liebend gerne in Österreich bleiben, sofort. Die sind integriert, die können Deutsch, die haben alle einen guten Job. Nein, der Inder muss nach Indien zurückfahren, dann sagt man ihm, das ist also leicht verrückt, kann ich echt emotional. Du musst nach Indien zurückfahren, dann musst du dort einen Antrag stellen. Wenn du dann den Antrag stellst, dann überlegen wir uns, ob du die Green Card gibst. Anstatt, dass man ihn gleich hier lässt und sagt, schau, alles bestens, so kriegst du in der Stelle auch diesen Arbeitsplatz brauchen. Wir müssen und wir können das Problem auch der Altenpflege nicht lösen durch die Import temporären Import rumänischer, bulgarischer Arbeitskräfte mit den entsprechenden Verwerfungen dort. Nein, wir müssen schauen, dass wir hier, und wir sind nicht übervölkert, in keinster Weise, ja, dass wir eben hier das attraktiv werden für qualifizierte Ausbildung, sei es im Pflegebereich, sei es im anderen Bereich. Nur so lösen wir das Demografieproblem. Und natürlich, und da finde ich schon auch, die Älteren, die nun gut gezahlte Pensionen haben, könnten sich ja im gewissen Sinn auch engagieren, ein paar Aufgaben übernehmen. Aber das löst das Problem auch nicht, muss man ganz klar sehen. Wenn wir nicht, und wir waren das zur Jahrhundertwende, ja, ist alles nach Wien gekommen. Ja. Man sieht es ja an den Namen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon mal durchexerziert hätten. Wenn wir das nicht schaffen, wird das Demografieproblem mindestens so schlagen wie das Umweltproblem.
Ich habe ja gesagt am Anfang, ich möchte Fragen stellen, weil das Demografieproblem, mich fasziniert Japan. Die haben eine Staatsverschuldung, wo die Griechen...
220%.
Ja, das sind die Griechen sportlich. Nur, da sind die Griechen nur stabil gegen die. Und die haben eine alternde Bevölkerung, die werden sehr alte Japaner sein, vergönt. Und die haben eigentlich das seit Jahrzehnten, dieses Demografieproblem. Und ich glaube, dass die japanische Volkswirtschaft eigentlich immer nur sehr leistungsfähig ist. Oder ist sehr leistungsfähig. Ich verstehe das irgendwie nicht, dass die das eigentlich, ich weiß nicht, dass die das durchdrucken, um es so oberösterreichisch zu sehen.
Ich weiß nur zwei Sachen, sollte ihr dann länger was sagen. Also ja. Zum einen werden Maschinen intensiver gesetzt. Ich weiß nicht, ob es sogar mit
Pflegeroboter
zum Beispiel. Die Pflegeroboter. Das ist das eine. Und japanische Wirtschaftenverschuldung funktioniert, weil bislang, jetzt hört das leider dann einmal auf, wenn wir sehen, wie es wird, die japanische Regierung sich bei den japanischen Sparern verschuldet hat. Also fast nur inländische, fast
genau.
Nur. Ja. Na, wenn die das brav machen, wenn die das sagen, das ist ja, dann geht das.
Eigentlich hat man das Gefühl, wenn man nach Japan schaut, dort hat vieles von dem, was bei uns jetzt so anfangs im Gange ist, eigentlich schon stattgefunden. Ja. Und so wie es der Hermann sagt, aus der Außenperspektive, sie leben nicht so schlecht damit.
Ja, aber es ist trotzdem kein gutes Beispiel.
Kein gutes Beispiel.
Also, nein, aber es ist gut, das anzuschauen. Ja. Also zuerst einmal, jetzt rein ökonomisch betrachtet, muss man sagen, dass das reale Lohnniveau sinkt seit 20 Jahren. Also es ist nicht so, dass der Japaner, was seinen realen Lohn und seine Vermögenssituation betrifft, dass die sich positiv entwickelt hätte. Also das ist real, ist das immer weniger geworden. Also deshalb scheint das nominell sozusagen von außen scheint das Land, und es ist jetzt kein Land, das in erheblichen finanziellen Notstand ist. Ja, es hält sich relativ stabil, aber es erodiert schön über ganz langsam über die Zeit. Und genau das ist eigentlich das Szenario, in das wir unter Umständen riskieren würden, als Europa, als EU hineinzukommen. Und das sollten wir gerade nicht, denn dieses Szenario hat etwas in sich, ja, da das langsam passiert, es langsam erodiert und es scheinbar keine größeren Krisen und Verwerfungen gibt, scheinen alle damit sich wohlzufühlen, ja, weil ja, es geht ja irgendwie. Das einzige Sichtbare, das aus dem Ruder gerät, ist dann die Verschuldung, aber das scheint ja auch zu funktionieren. Und so ist das so ein System, das so träge sich dahin entwickelt, aber eher erodiert. Und denken wir aber zurück, was Japan war, ja, in den 70er und anfangs der 80er Jahre. Ja, das war das Land, das am innovativsten unterwegs war, die höchsten Wachstumsraten hatte. Also das war ein Land, das auf dem Weg nach oben sich bewegte. Und genau das ist jetzt das Problem. Ja, und da sollten wir als Europa eben nicht hinkommen, ja, dass wir eine Art gesättigte Wohlstandsgesellschaft sind, wo scheinbar alles eh passt, ja, weil wir verlieren... So nominell betrachten ja nichts, aber erodiert ist dann unser Lebensstandard dann immer etwas tiefer, aber weil das langsam passiert, scheint es überhaupt kein Problem zu sein, und parallel daneben steigt der Schuldenberg. Japan hatte dann allerdings auch eine Blasenentwicklung, ja, also das war ja dann der Immobiliensektor, der zusammengebrochen ist, und das alles sollten Warnsignale für uns natürlich sein. Ich glaube nicht, dass die Eurozone jetzt 1:1 in dieses Szenario hineinschlittert, aber es ist ein Szenario, das durchaus auch seine Parallelen findet zur aktuellen Situation bei uns. Also die Schuldenberge sind noch nicht dort, entwickeln sich aber dynamisch in die Richtung. Der Immobiliensektor, um das jetzt heranzuziehen, oder sagen wir generelle Verwerfungen im Sinne von Übertreibungen an den Finanzmärkten, könnte man jetzt auch bei uns in der Eurozone im Speziellen im Immobiliensektor natürlich erkennen. Und der Produktivitätsverlust, den Japan über die Jahre jetzt zeigt, ist ja auch ein europäisches Problem. Jetzt nicht für alle Länder, aber die unsere Problemzonen darstellen, nämlich Südeuropa, das ist das eigentliche ökonomische Problem, ist ja das. Ja, also der Schuldenberg per se, über den kann man auch lange streiten und ich finde ihn keineswegs gut, überhaupt nicht. Aber das ökonomische Problem ist die Produktivität, die in Deutschland gut ist, aber auch teilweise leidet. Aber in den südeuropäischen Ländern ist die Produktivität sinkend. Und das ist für die Vermögensbildung, für die reale Vermögensbildung, für den Standort Europa eigentlich das Problem. Ja? Und an dem sollte man schleunigst arbeiten, gerade in den südeuropäischen Ländern, um diesen Ländern die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft wieder auf einen realen Wachstumspfad zu kommen. Denn das Omen Japan sozusagen, das über allem schwebt, oder das Damoklesschwert, ist ebenso in einen Stillstand zu geraten. Und das, denke ich, wäre das Schrecklichste, und zwar ohne, dass wir es wirklich merken. Weil dann glaubt man jahrzehntelang, es passt bis weiß Gott was passiert, und wir sollten es nie so weit kommen lassen, dass wir dann diesem Risiko ausgesetzt sind. Und gewisse Indikatoren, gewisse Ereignisse der letzten Jahre lassen schon auch ein bisschen diesen, nennen wir es mal, gesättigten Schlendrian erkennen. Ja, wir glauben, es geht uns vielleicht besser, als es tatsächlich ist. Ich glaube, das kann man noch umdrehen, diesen Trend, aber es braucht sehr bewusste Entwicklungen im Bereich Innovation, Anziehen von Fachkräften aus dem Ausland. Das sind alles ganz wichtige Faktoren, um die Produktivität zu erhöhen.
Also der demografische Wandel ist für mich ganz besonders spannend, wenn man das global sieht. Wir haben, die Amerikaner sind relativ jung, glaube ich, die US-Amerikaner im Vergleich zu uns. Wir haben eine sehr junge Bevölkerung in Afrika. Da sehe ich durchaus noch Potenzial, auch für uns, also nicht als Einwanderer, sondern investieren in Afrika. Zum Beispiel, das finde ich immer schade, dass Afrika eigentlich ein weißer Fleck ist bei uns auf der Landkarte. Hat sicher politische Gründe, aber bei uns auch mediale Gründe, weil wenn wir was hören von Afrika, dann ist es Somalia oder Mali oder solche Länder. Aber es gibt sehr viele relativ stabile, also für afrikanische Verhältnisse sehr stabile Länder. Da gibt es auch eine Start-up-Szene und. Das kriegen wir nicht so mit. Spannend ist das Thema China und Indien, glaube ich. Indien wird China überholen, weil die chinesische Bevölkerung, die indische Bevölkerung wächst stark, ist sehr jung. Die chinesische ist, die haben ein ähnliches Thema wie wir, also eine alternde Bevölkerung. Die werden einmal ein Riesenpensionsthema kriegen. Also genau unsere Themen haben sie teilweise schon. Aber dann wird Indien ein spannendes Land als größte Bevölkerung der Welt. Und man kann jetzt über die Qualität der Demokratie streiten in Indien, aber es ist eine Demokratie. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil im Vergleich zu den Chinesen. Weil China ist...
Das ist eine Diktatur.
Sicher keine Demokratie. Und ich sage jetzt einmal, da ist ein Führungsklüngel da in Peking, der halt sagt, wo es hingeht. Und wenn sie die einmal irren, dann haben wir ein Riesenthema. Dann ist ein 1,2 Milliarden Volk, geht nicht den richtigen Weg, sondern in Richtung Mauer, wo es dann kracht. Und das ist ein bisschen eine Befürchtung. Aber Indien wird spannend und ich glaube, dass auch Afrika spannend wird über die Dauer. Und was man auch, glaube ich, nicht übersehen soll, auch sehr rasch wachsende Volkswirtschaften, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch vom Bruttoinlandsprodukt her, sind die Länder rund um China. Also ob das Malaysia ist, Indonesien, auch Vietnam, diese Länder, das sind Länder, die gleich mal 200 Millionen Einwohner haben. Also für europäische Verhältnisse riesige Länder sind, die man überhaupt nicht am Radar hat bei uns. Und da muss man, glaube ich, den Blick ein bisschen weiten und Das ist auch im Punkt Demografie. Ich glaube, dass Europa an Bedeutung verlieren wird. Das tun wir eh schon. Wir sind halt nur 500 Millionen im Vergleich zu denen, die Milliarden sind. Und die Amerikaner haben halt eigentlich schon die logische Konsequenz gezogen und haben gesagt, naja, eigentlich ist der pazifische Raum für uns wichtiger wie der atlantische. Weil Atlantik, da sind herum wir. Und wenn ich die pazifische Küste anschaue, wer da rundherum wohnt oder lebt, dann ist das ungleich spannender als wie die atlantische Küste. Ich sehe momentan also Europa eindeutig als Verlierer. Das hat demografische Gründe, hat auch leider das politische Personal ist momentan nicht so, dass ich sage, ob das jetzt... Ja, ich sage jetzt einmal, in Deutschland, okay, das wissen wir nicht, was da wird aus dieser Dreierkoalition. Einfacher wird es sicher nicht. Dann haben wir Boris Johnson, über den sage ich nichts. Dann haben wir auf der anderen Seite Russland, Putin ist auch nicht unbedingt, also wenn man die zu Europa dazu zählt. Und ja, bei den anderen Ländern, Rumänien ist gerade wieder die Regierung gescheitert, auch ein EU-Land. In Italien ist sehr stabil momentan, also für italienische Verhältnisse, wie Mario Draghi. Gott erhalte ihn uns lange, möglichst lange als Ministerpräsident. Aber Europa ist für mich, wird an Bedeutung verlieren, sagen wir mal. An Bedeutung verlieren, nicht, dass die Europäer die großen Loser sind. Amerika, ja, kommt es.
Ich bin mir nicht sicher, ob Europa nicht. Europa war immer dann gut, wenn es am Boden lag. Und.
Glaubst du, dass sie jetzt am Boden
liegt? Wäre auch genau eine Frage gewesen. Liegt Europa also jetzt am Boden?
Schon, also wenn du die EU anschaust, wenn du die nicht erfolgten politischen Reformen und die geringe Bereitschaft, ob wir in der Klimapolitik reden oder andere Dinge, ist die EU extrem inhomogen. Aber das ist genau auch die Chance, die innerhalb der EU wieder ist, dass die einzelnen Länder doch sehr genau wissen, sie müssen ihre Marktkräfte stärken, sie müssen ihre Innovationen fördern und sie müssen halt, wie es völlig vorher richtig gesagt wurde, Rahmenrichtlinien vorgehen, die eine gewisse Planbarkeit herstellen. Das erleben wir sehr, sehr ungenügend. Die Probleme werden drängender und dann habe ich doch den Eindruck, dass das kreative Lösungspotenzial vorhanden ist. Ich sehe die USA nicht so optimistisch. Die USA zerfällt zurzeit in zwei Lager, Republikaner, Demokraten. Das spürt man schon. Also bis 2019 war ich ja jedes Jahr ein-, zweimal dort. Das ganze Straßenzüge, die Leute, und sie, da wohnen nur Republikaner, da wohnen nur Demokraten, die nicht mal mehr miteinander reden. Das amerikanische Bildungssystem, da ist das europäische um Häuser besser, zerfällt in dem Sinn, dass sich immer weniger Leute eine gute Ausbildung leisten können. Ja? Und dass die nicht nur an den Spitzenuniversitäten sind, die Gebühren ja so horrend hoch, dass das kaum mehr zu finanzieren ist. Also man muss mindestens ein Jahreseinkommen bei zwei Kindern von 200.000, 300.000 Dollar haben, dass man sich das noch leisten kann. Also das Bildungssystem und das Infrastruktursystem, da ändert sich vielleicht ja was, dass das wieder besser wird. Also, und die USA haben, was ja auch das Land sehr stark spaltet, ein ungelöstes, genau wie bei uns, aber in erheblichem Ausmaß Einwanderungsproblem. Ja? Denn wie du richtig sagst, die amerikanische Bevölkerung ist jünger, sind nicht so sehr auf die angewiesen. Ja? Die kommen, weil sie der Meinung sind, das ist das gelobte Land, da werde ich reich, da möchte ich unbedingt hin. Ja, ja, wenn es so Länder wie Haiti gibt, ist das für mich sehr gut verständlich. Oder ganz Mittelamerika mit zum Teil, mit wenigen Ausnahmen, katastrophalen Zuständen. Also ich glaube, die Probleme der Vereinigten Staaten werden unter den nächsten zwei, drei Präsidenten auch sehr, sehr groß werden. Ja. Und China ist angesprochen worden. Die KP macht sich große Sorgen über die Überalterung. und versucht ja jetzt, aber jetzt klappt es nicht mehr mit einer Kommandowirtschaft. Du kannst nicht den befehlen, so Fritz Schneider, jetzt heiratest du nochmal und kriegst jetzt 3 Kinder in die Welt. Ja? Auch das geht in China, die Masse China hat einen gut verdienenden Mittelstand von mindestens 300-400 Millionen. Die wollen keine Kinder mehr. Das beste Verhütungsmittel. Die wollen mal nach Europa fahren. Die wollen mal sonst wohin fahren. Die wollen ein kleines Auto und eine anständige Wohnung haben und wollen beide arbeiten. Die chinesische Regierung merkt jetzt, dass sie das verschlafen hat und geht ja jetzt gegen die Elektronikkonzerne und die vor, damit dieses schreckliche westliche Weltbild, dann auch noch rote Haare, ist ja ganz schlimm, oder blaue oder was und zerfetzte Jeans, damit das traditionelle Weltbild wieder gefördert wird. Meiner Meinung nach viel zu spät. China wird mit dem Problem fertig werden müssen. Und drum ist auch jetzt weltmachtmäßig so aggressiv, denn es wird sich nicht mehr lang diese horrenden Militärausgaben das alles leisten können, weil es irgendwie sich um die Alten kümmern müssen. Plus, aber da weißt du vielleicht besser Bescheid, die Immobilienblase ist ja für mich ein Wunder, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Das ist für mich wirklich ein Wunder. Ja? Und die ist ja nicht gerade Peanuts. Also ich glaube, wir Europäer, da bin ich jetzt mal optimistischer, wir haben eine Chance. Wir haben nicht jetzt die beste Garnitur von Politikern, da bin ich bei dir, Hermann, und nicht die innovativsten. Aber der Druck wird steigen. Und entweder wir werden alle kleine Diktaturen à la Ungarn, à la Polen, das ist möglich, ja. Dann geht es aber richtig den Bach runter. Ja. Oder wir schaffen es wieder und wir schaffen es auch, ein paar Reformschritte in der EU zu setzen. Der erste und wichtigste wäre, die Einstimmigkeit abzuschaffen. Ja, aber es ist nochmal wieder ein anderes. Aber bei Europa bin ich nicht so pessimistisch, sondern ich glaube, die Kreativitätspotenziale hier sind so groß und die sind so gewaltig, dass das für Europa wieder gelingen kann.
Professor Kocke, erwägt Ihnen jetzt eine Steilvorlage in Sachen Optimismus?
Absolut richtig, und die nehme ich natürlich auf.
Super.
Und bin sehr ähnlicher Meinung wie Fritz Schneider. Also grundsätzlich Folgendes. Also ich denke, jede Weltregion hat so wirklich seine Probleme. Also jetzt von einem Sieger oder einer Siegerin zu sprechen, wäre, glaube ich, vermessen, weil die Corona-Krise hat doch jede Wirtschaftsregion sehr stark getroffen und das sind auch darüber hinausgehend weiterhin Ungleichgewichte. Also jeder hat so seine Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, es gibt nicht eine Wirtschaftsregion, die jetzt ganz klar jetzt hier heraussticht. Ja. Um jetzt noch so der Versuch, zumindest zusätzliche Aspekte hineinzubringen. Also ich glaube auch, dass Europa zumindest Chancen hat jetzt. Ein Aspekt, den wir jetzt eigentlich heute gar nicht diskutiert haben, finde ich auch grundsätzlich richtigerweise, die Corona-Krise und wie die sich weiterentwickelt. Bei dem Punkt muss man sagen, ist, glaube ich, Europa besser unterwegs als viele andere Länder. Ja. Wenn man das beibehalten kann, wenn auch, man weiß es ja nicht, ja, eine fünfte, sechste Welle mit Drittimpfung, Viertimpfung, ja, wir wissen ja nicht, wie das weitergeht. Trotz den Problemen, die wir in Europa auch haben, aber die Impfquote, der Zugang zu Impfstoff und die Verteilung funktioniert in Europa sicherlich gut, ja, verglichen zu vielleicht auch anderen Ländern. Und das kann ja jetzt mittelfristig schon auch noch ein Faktor nochmal werden. Ja. Auch wenn ich glaube, dass wir das Thema im Griff haben, aber das wird heißen, dass wir uns auch noch einmal impfen lassen müssen und das muss man ja auch umsetzen. Die Chance in Europa sehe ich sozusagen aus der Kombination von Nord- und Südeuropa. Ich glaube, Nordeuropa, die nördlichen Länder innerhalb der Europäischen Union, die machen sehr viel, sehr gut, muss man sagen. Entweder als Gesellschaft, wie sie gesellschaftlich organisiert sind, wie sie ökonomisch unterwegs sind, die Produktivität, Wachstum, Innovation. Also bei Deutschland beginnend, ja, also wenn wir Deutschland jetzt mal als nördliches Land in der Eurozone oder in Europa betrachten, wenn wir Bayern, Baden-Württemberg, das sind natürlich höchst erfolgreiche Regionen. Dann Holland ist natürlich auch sehr, sehr erfolgreich, die verschiedenen Regionen sehr innovativ. Und das geht dann weiter, ja, also Schweden, Norwegen, Dänemark. dass da passiert ja sehr viel sehr Gutes, muss man sagen. Nur Europa hat das Problem der südeuropäischen Länder. Aber hier ordentlich auch zumindest eine historische Chance jetzt, gerade bei dem Land, wo ich immer auch gesagt habe, das ist für mich der wackeligste Dominostein, nämlich Italien. Ich würde auch das so einschätzen, dass jetzt erfreulicherweise Mario Draghi eine einigermaßen stabile politische Position gefunden hat und er wird getragen von der Bevölkerung auch und vor allem das Wichtigste, jetzt kommt ja ein Riesenhilfsprogramm für Italien, das Next Generation Programm der EU in den kommenden Jahren, wo massivste Summen dem Land zur Verfügung stehen und das ist die Chance für Italien, wirklich nach vorne zu kommen, ja. Die Produktivität zu erhöhen, Ausbildungsniveau zu erhöhen, Gesundheitssystem anzugehen, Innovation umzusetzen. Das ist die Chance, die wird auch nicht noch einmal so kommen. Und auf das sollten sich alle jetzt eigentlich konzentrieren, ja? Weil das ist ja für uns dann schlussendlich, wir hängen mit dem Euro alle zusammen, auch sehr relevant, was mit diesem Geld passieren wird. Und das ist wirklich die einmalige Chance, unsere in Anführungszeichen Problemkinder in der Eurozone zu emanzipieren, erfolgreich zu machen, weil das würde die Eurozone festigen, würde auch den Schuldenberg vielleicht in einem anderen Licht erscheinen lassen und würde uns wahnsinnig helfen. Nur eben, es ist gleichzeitig die Chance, vielleicht auch die letzte Chance für Italien, aus seiner Situation zu kommen. Wenn man die nicht packt, dann sieht es natürlich nicht ganz so rosig aus. China sehe ich ganz kritisch, also gerade die Ereignisse der letzten Monate, du hast es genannt, das Intervenieren im Technologiesektor, ganz seltsame dann auch Äußerungen, die sehr ideologisch geprägt waren mit diesen Videospielen, also das geistige Opium für die Jugend. Man versteht nicht ganz genau, um was es da jetzt eigentlich geht. Ich kann nur vermuten, weil es ungewöhnlich ist für China, dass es seine eigene Wirtschaftsreputation so aufs Spiel setzt, dass es da um Machtkämpfe und ganz schwer zu interpretierende Kämpfe im Hintergrund der politischen Partei wahrscheinlich geht und gar nicht um das, was vordergründig gespielt wird. Ich glaube, dass die sozialen Spannungen, der Konflikt zwischen den liberaleren Kräften, sofern es die gibt in China, und dem starren politischen System, dass das irgendwann einmal nicht mehr so handelbar sein wird. Also die Geschichte zumindest lehrt uns immer, dass wirtschaftliche Freiheit irgendwann einmal auch mit politischer Freiheit einhergeht. China wäre das erste historische Beispiel, wo das nicht der Fall wäre. Wenn man auch sagen muss, sie haben es bisher sehr lange aufrechterhalten können. Aber ich glaube, da steckt doch viel Krisenpotenzial drin. Die USA, du hast es genannt, Fritz, die haben natürlich auch sozial- und gesellschaftliche Herausforderungen, würde ich auch kritisch sehen. Was ich allerdings weiterhin orte, ist, dass sie als Innovationsstandort, als Standort, wo Innovationskapital auch fließt, Startup, Venture Capital, all diese Themen sind sie halt weiterhin eigentlich führend auf der Welt und das wird sie noch aus vielen Schlamasseln rausziehen und ihnen noch gehörig Wirtschaftswachstum bereiten. Und ich denke, das war auch immer die USA. Ich glaube, so schnell wird die USA dieses Mantra des Landes mit höchster Innovationskraft nicht verlieren. Aber Europa muss diese Chance jetzt wirklich packen. Ich denke, das wäre das Wichtigste.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, oder?
Gut.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Diskutieren und schönen Abend.